HR2 Kultur zum Nachhören. Doppelkopf. Wir bitten um Ihr Verständnis, dass wir aus urheberrechtlichen Gründen Musiken, die in der Sendung gespielt wurden, in dem nun folgenden Podcast-Angebot ausblenden müssen.
Zum Doppelkopf in HR2 Kultur begrüße ich Rafik Shami. Mein Name ist Ruthard Stäblein. Rafik Shami, Märchenerzähler, Romancier, jetzt auch Krimi-Autor, aber auch ein großer Essayist, der sehr, sehr viele Aufsätze über Syrien geschrieben hat. Ich möchte Sie zunächst über Ihren Roman, man könnte vielleicht auch sogar sagen Ihren Krimi, Sophia, fragen. Der Titel aber klingt erstmal fast essayistisch. Sophia, soll man das auch als einen gewissen Aufruf verstehen?
Wahrscheinlich schon. Ich wollte nur dieser Frau gerecht werden, weil sie so weise ist. Sie ist keine aufdringliche Heldin im Vordergrund, sondern sitzt im Hintergrund, aber zur rechten Zeit zieht sie die Fäden zusammen. Die Männer spüren das nicht in den Schultern, agieren vor sich hin, nicht ahnen, dass Sophia hinten alles schon mit beobachtet. Das ist das eine. Das andere, ohne sie wäre dieser Roman nicht erzählbar. Ihr Liebhaber, ihr Sohn, ihre Freundin, ihre Schwägerin spielen eine große Rolle in diesem Roman. Also sie ist der Anker dieses Romans.
Und sie lehrt auch etwas, ihre Weisheit besteht in der Liebe.
Sicher. Ich habe herausgefunden, dass die Vernunft unverzichtbar in Zeiten des Friedens ist, aber in Zeiten der Krise, in Zeiten des Krieges, in Zeiten der Diktatur wirkt die Liebe viel rettender als die Vernunft. Die Vernunft ist gewissermaßen opportunistisch. Sie wiegt ab. Ist das vorteilhaft? Ist das gefährlich? Darf ich das überhaupt machen? Die Liebe fragt nicht. Die stürmt, um den geliebten Menschen zu retten. Das wird immer wieder im Roman vorkommen. Die Vernünftigen verhalten sich ängstlich. Da kann man doch nicht jemand verstecken, der gesucht ist. Die Liebe fragt nicht. Die sagt, er ist unschuldig und da bin ich bereit, mein Leben dafür zu geben.
Und die Leidenschaft hilft ihren Figuren. Das sind sehr unterschiedliche Figuren. Es ist ein ganzes Panorama an verschiedenen Figuren. Die Handlung spielt zum Teil in Syrien, zum Teil in Heidelberg und in Rom. Der andere Hauptdarsteller, wenn man so will, Salman, der Sohn von Sophia, geht ins Exil über Heidelberg nach Rom. Ist das ein bisschen auch eine Figur, eine Traumfigur des Autors?
Das ist eine wunderbare Frage. Also zunächst einmal zum Prinzipiellen. Ich nehme meine Person, verteile ich das auf einem Puzzlebild und zu Anfang des Romans werfe ich diesen Puzzle in der Luft, dann fallen die Stücke herunter, rieseln sie herunter und dringen in die Seelen meiner Figuren. Der eine bekommt viel von mir, der andere wenig. In diesem Fall Salman nimmt viel. Er ist mein Botschafter einer Mission, vor der ich immer Angst hatte, nämlich die Rückkehr. Diese Liebe zu Ursprungsort, den man nicht mehr betreten darf. Und damit verwandelt sich der Geburtsort zu einer Idylle. Salman also macht die Reise, von der ich immer geträumt habe und immer Notizen geschrieben über die Gefahren und Ähnliches. Ist insofern Stellvertreter für viele, viele Sehnsüchte von exilierten Menschen, nicht von Flüchtlingen, noch nicht. Mm-hmm. Flüchtlinge brauchen Ruhe oder Frieden, dann kehren sie zurück. Ein Exilmensch muss noch viel mehr Bedingungen erfüllt sehen, damit er zurückkehrt, nämlich das System, was ihn vertrieben hat, muss stürzen. Ob das jetzt in Russland oder in anderen Diktaturen, bis dieser Diktator stürzt, kann man zurückkehren. Insofern gibt es viele Parallelitäten zu Salman.
Und auch eine Lehre, die zumindest ich aus ihrem Roman Sophia gezogen habe, steht ja auch fast wörtlich so drin, ein Exilant muss vergessen können.
Ja, vergessen können, vor allem auch verzeihen können. Die Schönheiten der Heimat könnten lähmen. Wenn sie dauernd am Vergleichen sind, werden sie krank. Und wir wissen beide von wunderbaren, klugen Autoren aus der deutschen Geschichte, ob das Tucholsky, den ich sehr verehre, oder Stefan Zweig, den ich auch sehr respektiere als exzellenten Autor, oder andere auch, Hasenclever oder Ernst Toller, kluge Menschen, also die haben hier heldenhaften Widerstand geleistet und im Exil starben sie. Mit oder Selbstmord.
Genau. Ja, mit Selbstmord. Tucholsky vor 80 Jahren.
Ja, ja, und das haben sie nicht geschafft, weil sie dauernd vergleichen ihre Misere mit der damaligen Zeiten in Berlin oder wo auch immer in München. Der Exilant ist gut beraten, wenn er vergisst, wenn er aufhört zu vergleichen. wenn er in seinem Jetzt und Heute lebt, nicht in seinem Gestern und Früher. Das ist das eine. Zwar andere ist es sehr schwierig, manchmal Exilanten zu überzeugen, dass sie verzeihen, dass sie lernen zu verzeihen auch, und nicht ewig einen Hass gegen den zu hegen, der sie vertrieben hat.
Dennoch fühlt sich ihre Hauptfigur oder eine ihrer Hauptfiguren, Salman, als Sieger, als er endlich nach Damaskus zurückkehren kann.
Weil eine Wunde, diese Wunde des Exils, geheilt ist. Wenn er zurückkehrt und ernüchtert, Damaskus ist sowohl schöner als auch hässlicher geworden in manchen Vierteln, und die Bürokratie, die Korruption stoßt ihn ab, dafür die Freundlichkeit der Menschen zieht ihn an. Er ist als Sieger zurückgekommen. Ich bin da, sagt er in einem Satz. Ich bin da. Der Mensch ist stärker als die Diktatur, sagt er. Insofern triumphiert er gewissermaßen.
Wäre das auch Ihr Triumph, wenn Sie nach Damaskus zurückkehren könnten?
Das wäre ja. Also ich habe geschworen, ich würde mit meinem Sohn auf der Gasse Murmeln spielen. Da werde ich mitten im Spiel ausrufen, das habe ich doch erlebt.
Sagt auch Ihre Figur Salman, hat auch diesen Wunsch, also doch etwas so wie eine Projektion. Ihre Salman-Figur ist doch sowas wie manchmal ein alter Ego, wobei Sie ja selbst nicht in Rom gelebt haben länger, oder?
Ich habe so viel gelebt, dass ich für die Recherche notwendig war. Mhm. Ich wollte nicht Straßen beschreiben, die anders aussehen. Und ich wollte nicht auf nur Bücher und Touristenbücher mich verlassen. Ich bin mit meiner Frau, die perfekt Italienisch spricht, die Autorin Ruth Lieb, sind wir hingegangen, haben wir lange gelebt. Und wirklich jede Einzelheit zwei- und dreimal geprüft. Manchmal, Rom ist ja hügelig und manchmal musste ich die Treppen zweimal zählen, ob das 82 waren oder 85. Mit hängender Zunge habe ich festgestellt, es sind doch nur 82.
Für Damaskus hatten Sie aber nicht diese Möglichkeit. Das ist ja doch ein großes Panorama, das Sie da aufziehen von Damaskus, aber auch die Schrecken, die dort herrschen.
Ja, da habe ich meine Tricks, wenn Sie es erlauben. Also man muss nicht eine Frau sein, um über Frauen zu schreiben. So habe ich eine Bibliothek von Anfang an aufgebaut, die heißt Damaskus, mit mehrere hundert Bänden, mit Dokumenten, mit Fotos. Ich habe ein riesen Fotoarchiv über jede Gasse. Zweitens habe ich mir immer die neueren Stadtkarten schicken lassen. Und drittens habe ich anonym, natürlich habe ich die Anonymität gewährt, Zurückkehrenden interviewt. Etwa 20.
Mhm. Und Ihre Familie lebt noch
natürlich, dort. Ich telefoniere fast täglich, wie ein Hysteriker, damit ich sehe, ob meine Geschwister noch in Frieden leben. Aber auch diese Zurückkehrenden waren interessant für mich. Wissen Sie, die haben Damaskus erlebt, manche waren zutiefst enttäuscht, manche wurden sogar verhaftet und wieder freigelassen. Und nach so viel Freiheit in Europa, plötzlich sitze er in einer Zelle, wo Ratten herumrennen, und das hat er mir mit Schrecken erzählt. Und manche waren begeistert über die Freundlichkeit und so weiter. Das habe ich alles notiert, also zwei, drei Hefte. Also natürlich erstmal Rekorder und dann habe ich aufgeschrieben. Alles transkribiert, wie man sagt. Diese Gesamtrecherche-Hintergrund hat mir erlaubt, ganz normal und entspannt über Damaskus von heute zu erzählen.
Mhm. Und wir haben es schon eingangs erwähnt, Sie sind ja auch Essayist. Sie haben ein Band zum Beispiel betitelt Damaskus im Herzen und Deutschland im Blick. Sie beschreiben in diesem Roman Sophia auch fast eine Verfolgungsjagd oder wie dieses Terrorsystem von Assad ihre Figur Salman versucht, des Mordes zu bezichtigen.
Das ist interessant, ohne dass wir viel verraten dürfen. Es ist ein Thriller, Verfolgungsthriller, wie Sie sagten, mit Recht sagten. Er wurde in eine Falle gelockt durch seinen Cousin. Wir wissen, dass Elias wollte sich rächen, wollte auch Geld. Bei uns gibt dieses System, wie damals im Ostblock, des Freikaufens.
Sie haben sehr, sehr früh schon darauf hingewiesen, dass in Damaskus auch Folterknechte sitzen, die von westlichen Geheimdiensten gebraucht werden, benutzt werden, um die dreckige Arbeit abzuschieben.
Das ist das, was mir jahrelang, ich will nicht Wut sagen, ich will sagen, ein Gefühl der Einsamkeit vermittelt hat. Ich rede, als wäre ich allein wissend. Und das ist nicht schön. Die Position ist überhaupt nicht schön. Währenddessen gehen Touristen, finden das Land wunderschön. Sie ahnen nicht, dass in Palmyra, eine der schönsten Ruinenstädte der Welt, 200 Meter schräg, die dürfen nicht die Touristen hin, ist eines der schlimmsten Lager in der Geschichte Syriens, in der Wüste wie ein KZ aufgebaut für Zehntausende von feinen Menschen politischer verschiedener Richtungen, Rechtsanwälte, Lehrer, Schülerinnen und Schüler, Kinder werden dort eingesperrt mit Erwachsenen. Und da habe ich dagegen geschrieben, dass sogar die Geheimdienste mit dem syrischen Geheimdienst zusammenarbeiten, um ihn auszunutzen. Das ist die einzige Ebene, wo Syrien funktioniert hat. Entführungen, Mitvermitteln, Folter, was in Europa nicht erlaubt ist, lieferten sie nach Syrien. Auch die Amerikaner selbst, die heute jammern über den Assad und arbeiten mit ihm Hand in Hand. Waffensysteme ihm gegeben, Giftgas sogar geholfen zu bauen, und zwar nicht ein Land, sondern mehrere Länder. Und wenn man bedenkt, dass es in der unmittelbaren Nähe von Israel ist, was das historisch bedeutet für die Menschen dort, verstehen Sie dann, wie einsam ich war, indem ich all das aufgedeckt habe. Ich habe gesagt, das Regime hat 15 Geheimdienste. Man muss ihm aufmerksam machen, das geht nicht so weiter. Niemand hat das gemacht.
Und auf etwas anderes machen Sie in Ihrem Roman Sophia auch noch aufmerksam. Eine Figur, die mich und wahrscheinlich nicht allein mich besonders beeindruckt hat, ist diese Tante Amalia. Die hilft diesem Salman herauszukommen aus der Enge seiner Sippschaft und kritisiert genau diese Struktur.
Wissen Sie, jetzt berühren Sie einen sehr schönen Punkt. Also ich habe Sophia mit Samthandschuhen angefasst, während ich sie beschrieb, aber Amalia liebe ich. Ich muss gestehen vor den Zuhörern, das ist meine Lieblingsfigur. Eine Frau, die als Frucht einer unerlaubten Liebe zur Welt kam und von Anfang an ganz besonders rebellisch. Die war die erste Frau, die in ein Männercafé gegangen ist und hat gepfiffen auf das Verbot. Die war diejenige, die ihren Geliebten geheiratet hat gegen das Verboten der Familie. Also Amalia berührt die Wundpunkte der arabischen Gesellschaft, sprich Sippe. Und die nimmt diesen jungen Salman, der verwirrt aus dem Bürgerkrieg, also was er anzetteln wollte, also Revolution, sagte er. Und die lacht ihn aus, sagt er, Revolution, du Dummkopf, so in etwa. Die Revolution hat Kopernikus eingeführt, dass die ewig sich wiederholende Bewegung der Erde um die Sonne oder ein Planet um einen Stern. Und in der Gesellschaft bedeutet das, wir stürzen einen morsch gewordenen Diktator und bekommen wir einen frischen Diktator. Und der wird mit der Zeit morsch, da kommt der nächste Diktator. Wir haben in Syrien 31 Putsche und alle nennen sich Revolutionen. Diese Amalia berührt aber, um zurückzukommen, den Wundenpunkt in unserer Kultur, nämlich die Sippe, die in der Wüste entstand, begründet historisch, dass sie zusammenhielten, dass sie alles aufteilten, dass sie immer den Mann, der Führer, der Scheich, der Sultan, dem Kalifen gefolgt haben. Wenn er klug war, hat die arabische Kultur einen Vorwärtsschritt gemacht. Und wenn er ein Dummkopf war, wie Saddam Hussein, fiel die Gesellschaft zusammen. Die zeigt auch, wie wenig Freiheit, wie wenig Demokratie, wie wenig Opposition in der Sippe möglich ist. Opposition heißt bei uns Verrat. Ja? Nicht die europäische Kultur, dass die Fraktionen helfen, die Gesellschaft nach vorne zu treiben. Bei uns heißt Fraktionen, heißt diese Pyramide der Sippe wird ausgebröselt, wird ausgehöhlt durch die Fraktionen. Und das ist eine große, große Schwierigkeit der arabischen Kultur, sich anzuschließen an die Zivilisation.
Es wird keine Veränderung geben, solange die Struktur der Sippe nicht zerschlagen ist. Das ist im Grunde genommen die Lehre von Amalia und ich schätze, das ist auch die Lehre des Autors.
Aber gern, ja.
Und diese Sippe wird dirigiert von einem Patriarchen letztendlich. Richtig.
Und das ist heute, egal wie die Republiken und Königreiche nennen, eine Sippe herrscht.
Bloß, wie kann man das dann ändern? Also diese Sippe, Sie sagen, das ist ja schon seit den Beduinen Gesetz. Das wird man doch nie ändern können.
Doch, indem wir nicht aufgeben, für Freiheit und Demokratie einzutreten und keine Revolutionen bitte. Auch der Aufstand der Syrer war keine Revolution, das ist eine Rebellion, das ist ein Aufstand für Freiheit und Demokratie. Die fing auch friedlich an, die gingen auf die Straße und klatschen in die Hände, wir wollen dich nicht, wir wollen die Freiheit. Und da schoss Assad und seine Truppen in die Menge. Und stellen Sie sich vor, wenn wir eine Schweigeminute halten würden, wie lange die Welt schweigen soll bei 290.000 tote Syrer. 10 Millionen sind auf der Flucht. Aber zurück zu der These oder zu Ihrer wichtigen Frage. Wir müssen uns alle Syrer klar machen, mit Revolutionen erreichen wir nicht. Wir drehen uns im Kreis. Wir müssen Übergangsregierungen akzeptieren, auch verzeihen können, dass einige auch mit Assad zusammengearbeitet haben, ohne ihre Hände in Blut besudelt zu haben und nur langsam Reformen entwickeln. Ich sage Ihnen nur zwei Beispiele. Wenn wir die Arbeitslosigkeit Unterstützung führen, nennen wir sie Arbeitslosengeld, nennen wir Gesundheit, Versicherungen, haben sie zwei Riesenaufgaben der Sippe übernommen als Staat und die Sippe ist arbeitslos. Diese Elemente, dass der Staat gar nichts tut bei uns, sondern überlässt alles der Sippe und die Sippe dann macht was Gutes, indem sie jeden Arbeitslosen in ihrer Sippe, der brav ist und loyal, Loyalität ist das A und O. Wenn der Staat aber mir erlaubt, Arbeitslosengeld zu bekommen, da brauche ich nicht den Onkel, den ich nicht ausstehen kann, damit er mir ein paar Cent in die Hand drückt. Das sind die Reformen, langfristig, wir sollen Geduld haben.
Und damit möchte ich Sie fragen, welche Musik Sie im Doppelkopf von HR2 Kultur mitgebracht haben, Rafik Shami, die auch etwas Erheiterndes, glaube ich, bringt.
Ja, ich habe die Gruppe Fisfis heißt sie und die haben sehr gern und die machen orientalisch, okzidentalisch Dialoge in der Musik. Zum Beispiel Good Morning Butterfly in einem CD hat mich fasziniert und daher höre ich sie gerne, weil sie etwas Fröhliches, etwas Positives geben beim Spielen.
Das war die Gruppe Fisfes mit Good Morning Butterfly auf Wunsch von Rafik Shami im Doppelkopf von HR2 Kultur mit Ruth Hart-Stäblein als Gastgeber. Sie haben ja gerade gesagt, das ist eine Laute und in Ihrem Roman gibt es ja eine Figur, Aida, die Ud spielt. Im Roman sagen Sie Ud und Ud ist im Grunde genommen der Name, der arabische Name für Laute. Das sind auch sehr schöne Passagen in diesem doch auch Liebesroman. Aida, ja, liebt Karim. Karim einen Araber und Aida ist Christin. Geht das?
Ja, beide sind Araber. Er ist Moslem und sie ist Christin. Das geht nicht. Das ist verboten. Das ist die rote Linie, wofür die Schwester von Karim umgebracht wurde in seiner Jugend. Aber es gibt eine Absurdität, habe ich im Leben erlebt. Wenn jemand über ein bestimmtes Alter steht, meinetwegen über 50, und irgendwas Verbotenes macht, tötet man ihn nicht, sondern man verachtet ihn und boykottiert ihn. Und Aida und Karim nehmen das in Kauf. Sie leben vergnügt miteinander und pfeifen auf die Nachbarschaft, die sie boykottieren, haben ihre Freunde unter den Sufis, unter den Christen und Juden und Muslimen, die sie verstehen und respektieren. Und diese Nachbarschaft, die zeige ich, wie primitiv sie ist. Die beneiden sie sogar über ihre Erotik und man muss bedenken, der ist 70 und sie ist 50, als sie sich kennengelernt haben. Und weil sie Hand in Hand gehen, fangen sie an, ihre krankhafte Fantasien am Fenster zu entwickeln. Erinnern sie sich, wie diese zwei Frauen sagen, schau mal, wie er sie packt und so. Die zwei sind tapfer, die nehmen das auf sich und gehen durch die Straßen und die werden boykottiert. Sie wissen, dass manch einer sogar verkauft ihnen nichts. Das ist die Strafe und die gibt es auch. Man soll das nicht verschweigen.
Und es gibt aber auch die Freude und da scheint dann der Märchenerzähler Rafik Shami durch. Diese Passagen sind wirklich wunderhaft. Man freut sich über die Freude dieses älteren Paars, weil Karim versucht, Aida das Fahrradfahren beizubringen. Also beide offenbaren ihre geheimsten, tiefsten Wünsche. Aida will unbedingt Fahrradfahren lernen und Karim umgekehrt Ud. Und das ist so schön zu lesen, wenn man durch dieses christliche Viertel, durch diese christliche Straße läuft und dann die beiden sieht, wie Karim, also Aida, hilft beim Fahrradfahren. Und
vor allem Angst hat. Der packt sie immer am Sattel, weil er unsicher ist, ob die nicht stürzt. Ja, das ist die Kraft der Liebe. Wir kehren immer wieder zu dem Punkt. Durch diese Liebe haben wir das gewagt. In Arabien ist es verboten für die Frauen, also Rad zu fahren. Sie brechen dieses Verbot. Die besiegen ihre Angst und er packt sie hinten am Sattel und sie fährt. Ganz tüchtig. Und die Nachbarin schüttelt nun den Kopf, die ist verrückt geworden. Es reicht nicht, dass sie illegal miteinander leben, ohne Ehe miteinander leben, auch Christen und Muslimen dazu. Und jetzt fährt sie noch Fahrrad. Es fehlt nur noch, dass sie mit dem Short herumläuft, sagt die eine Figur. Nicht wahr? Das nehmen sie auf sich, aber dafür genießen sie das. Deshalb habe ich diese Kapitel nach vorne geschoben. Es war früher hinten im Roman, habe ich nach vorne geschoben wie eine Rutsche, damit der Leser lachend in diese Roman reinrutscht. Das war mein Kunstgriff quasi, dass ich doch lieber mit diesem Roman über das Radfahren einer älteren Dame angefangen habe.
So wie wir gerade in diesem Lied auch ein bisschen dieses Lachen mitgehört haben, in diesem Good Morning Butterfly von Fis Fes. Und da spürt man auch den Titel Ihres Essaybandes Damaskus im Herzen. Sie haben diese Stadt im Herzen.
Ja, das ist wahr. Ich habe oft Exil-Kollegen getroffen, die ihre Städte gehasst haben. Die sagen, die Teheran ist langweilig, staubig. Ich mag Teheran nicht. Ich habe immer erwidert, es ist doch leichter für euch. Für mich ist ein Problem, ich liebe diese Stadt. Die ist so wunderschön. Und ich gehe gerne durch die Fantasie und mit der Fantasie durch die Gassen. Und da, wie Sie mit Recht sagten, bricht dann ein fantasievoller Männlein in mir durch und sagte, jetzt hör auf mit der Realität, ich will meine Märchen jetzt haben, ich will gehen und ich will auch Menschen an die Hand nehmen und mit ihnen, obwohl sie hier in Deutschland in einem Saal sitzen, möchte ich sie an die Hand nehmen und mit mir in die Gasse nehmen. Und das ist etwas wirklich, was mich sehr bindet an dieser Stadt. Die hat ihre Schönheiten.
Oder hatte ihre Schönheit.
Hatte ihre Schönheit, danke Ihnen. Ja,
ja leider müssen wir sagen, dass eben so viele Städte in Syrien zerstört sind. Ja. Und wenn wir heute an Weihnachten daran denken, wird einem weh ums Herz. Ich möchte aber noch ein bisschen über Ihre Konstruktion fragen. Sie sind Märchenerzähler, haben sehr viele Märchenbücher geschrieben, wurden auch als Syrien-Erzähler, orientalischer Erzähler bezeichnet, sind aber auch Romancier. In diesem Roman habe ich wieder das Gefühl, dass Sie ja alle 2-3 Seiten eine unerwartete Wende einbauen. Immer wieder passiert was, was man überhaupt nicht erwartet, was das Ganze sehr spannend macht. Wird da der Märchenerzähler Rafik Shami quasi so gottähnlich, wird er so mächtig, weil er sagen kann, also jonglieren, Sie haben auch am Anfang gesagt, Sie haben dieses Puzzle hochgeworfen und dann ist was rausgekommen. Ja, aber ja. Sie ordnen doch ständig diese Fäden.
Sicher, ohne Gott näher zu kommen oder nachzutreten, er ist der Schöpfer aller Schönheiten, aber es ist schon ein Akt der Schöpfung, wenn Sie schreiben, so wie wenn Sie Chemie betreiben. Wenn Sie Chemie betreiben, entstehen neue Substanzen, die vorher wirklich nicht auf der Erde waren.
Sagt der ehemalige Chemiker.
Ja, natürlich, ja, sicher. Ich habe in der Chemie promoviert und habe gerne als Chemie geforscht. Sehen Sie, wenn Sie ein Medikament nehmen oder Vitamin A, es war nie da oder da waren Spuren, welche Pflanzen auch immer. Und Sie konstruieren das von A bis Z, wirklich ein Plan. Ja? Dann sind Sie ein winziger, aber doch ein Schöpfer. Ich auch. Wenn ich die Geschichte aufbaue, baue ich ein Leben auf. Baue ich Städte auf. Baue ich Gassen nach meinem Geschmack. Lasse ich die Innenhöfe größer und kleiner werden, wie ich will. Das ist eine Art der Schöpfung, aber wirklich winzig klein im Vergleich zu einem Blatt in der Natur. Was das an großartiger Schöpfung, dass dieser Blatt im Frühjahr kommt und im Herbst bunt wird und runterfällt. Das ist besser als meine Romane, alle meine Romane.
Ja, und trotzdem lassen Sie erstmal einen Zitronenbaum in so einem schönen Innenhof blühen und dann kommt ein neuer Besitzer und der Baum ist weg.
Ja. weil das ist wirklich zunehmend so. Deshalb soll man bescheiden sein mit dem, was er anrichtet in seinem Garten, in seinem Haus, in seiner Umgebung. Das sagt auch der Karim, als er so vom Arzt kommt und sehr etwas melancholisch. Als alter Mann geht in die Küche und sagt, sogar diese leblosen Gegenstände werden uns überleben. Eine kleine Kanne wird doch lange bleiben, nachdem wir verschwunden sind. Und so sah ich wirklich biografisch, wie in unserem Innenhof ein wunderschöner Wasserbrunnen aus lauter Angst meines Vaters, weil damit niemand reinfällt oder sowas, hat er abgeschafft. Und plötzlich war der Innenhof zwar immer noch schön, aber es fehlte dieses Geräusch vom Wasser. Nicht wahr? Und ein anderer, wie Sie zitiert haben, ein Zitronenbaum oder eine Weinrebe, die sich ausgestreckt hat und Schatten spendete. Die Weinreben werden in Damaskus auch als Schirm gepflegt. Man sitzt da drunter, trinkt einen Kaffee und der neue Besitzer mag kein Weinreben. Der bringt ja nur Mücken und er hat es abgeschafft.
Der Künstler Joseph Beuys hat mal gesagt, die Aufgabe der Kunst besteht darin, in das Leben einzugreifen, das Leben zu verändern. Was ist die Aufgabe Ihrer Erzählkunst?
Ganz simpel. Ein Fenster aufzustoßen in die Seele anderer Menschen und in ihre Kulturen. Also wir sehen in dem Buch nicht nur die Kultur der Araber, sondern wir gehen hinein in Salman, der nicht unbedingt ein Engel war. Sie wissen ja, Sie haben den Roman Grundlichts gelesen. Ein Fenster soll die Literatur sein. Wenn sie ein Fenster ist in die Zukunft, in die Vergangenheit, in die Seelen, in die Kulturen, ist sie wunderbar.
Und Sie haben das angesprochen, Sie malen nicht schwarz-weiß, sondern Salman ist ja ein Frauenverzehrer.
Ja, ja.
Er hat zu viele Frauengeschichten, aber führt auch eine Ehe in Rom mit Stella.
Ist ein richtiger Italiener.
Obwohl er eigentlich Syrer ist, ja.
Ja, ja, aber ist in Italien so lange, wie die Italiener, die trennen ganz streng zwischen Familie und Liebhabereien und Geliebten. Ich mag kein Engel und ich mag kein Schwarz-Weiß. Ich sage Ihnen gleich, meine Freunde in der syrischen Opposition schrieben mir fast flehend, du bist der berühmteste, bekannteste Syrer weltweit, schreib doch einen Revolutionroman. Ich habe gesagt, das schreibe ich nicht, die sind langweilig. Ich habe zu viel Revolutionromane gelesen, die schwarz-weiß malen, wo die Helden nicht nur tapfer, mutig, sondern auch sogar schöne Männer. Und der Gegner ist nicht nur gemein und hinterhältig, sondern auch hässlich mit abstehenden Ohren und so weiter. Das mag ich nicht, diese Malerei. Das ist eins. Zweitens, wenn die Helden zu Engel werden, ja, egal, also ohne Revolutionroman, dann stört mich das Flattern ihrer Flügel, also beim Schreiben. Also die gehen nicht durch die Türen. Manchmal habe ich schmale Gassen und Türen und dann kommen sie mir mit ihren Flügeln nicht durch.
Aber Sie haben auch keine Angst vor der Idylle?
Nein. Wieso denn? Ist doch schön. Am Ende ist das zur Hälfte aus Oase und zur anderen Hälfte aus Fata Morgana. Aber das kann ich vertragen. Ich meine, ein wenig Fata Morgana im Leben ist auch nicht schlecht. Und wer erzählt, habe ich mal gesagt in einem Essay, wer erzählt, der hofft.
Und will doch auch etwas bewirken. Deswegen möchte ich doch nochmal auf meine Frage zurückkommen und sie nochmal stellen. Sie haben sie schon zum Teil beantwortet, aber ich denke, Sie wollen auch aufklären und in diesem Roman, wie in vielen Ihrer Essays, auch angreifen. Also es ist eine ganz scharfe Kritik, die Sie formulieren.
Das stimmt, das ist mir entfallen, dieser Teil der Antwort. Ich habe nur über das Fenster gesprochen, das auf die Seelen und so geht. In dem Roman versuche ich, eine Gegenwelt aufzubauen. Indem ich manchmal das Schlechte zeige, suggeriere ich, wie das Gute sein kann. Indem ich diese Verraterfreunde, die Angst haben und die lassen ihn im Stich, die wissen genau, er hat nichts gemacht, das kann Salman. Nicht sein. Salman, er kann nicht den Mord begangen haben, als er noch in Rom war. Also der Mord ja passiert 3 Wochen vor seiner Ankunft und das ist ja so absurd. Und trotzdem verweigern sie ihm die Hilfe. Das heißt, indirekt zeige ich dem Leser, wie er das nicht machen soll. Und ich bin 100% sogar sicher, dass Leser bei dem Lesen sich distanzieren von diesen feigen Freunden. Damit haben sie Haltung genommen. Und das reicht. Ich möchte nicht so weit predigen, wie ein Revolutionprediger, der rumläuft und sagt, Aufstand, Aufstand. Nein, aber sie haben recht. Insofern, indem wir diese Gegenwelt aufbauen, die voller Mut, voller Opferbereitschaft, haben wir zum Widerstand gegen diese Diktatur aufgerufen, indirekt. Indem ich zeige, dass die Liebe im Grunde der größte Gegner der Diktatur ist, habe ich nachgelegt, dass man sich liebt auch. Das ist nicht jetzt gepredigt, sondern gezeigt.
Ich möchte Sie nach Ihrem zweiten Musikwunsch fragen, Rafik Shami.
Das ist von einem der genialsten Lautespieler der arabischen Länder, heißt Munir Bashir. Vom Ursprung her ist er Iraker, hat vieles Klassisches wieder lebendig gemacht, modernisiert und hat eigene Stücke auch geschrieben. Und das ist eine Art Tanz, was er jetzt mit dem Oud spielt.
Der Titel ist?
Raksat Sherim, und das bedeutet der Tanz von Sherim.
Das war Raksat Sherim von Munir Bashir auf Wunsch von Rafik Shamir im Doppelkopf von H2 Kultur mit Ruthard Stäblein als Gastgeber. Erstmal hoffe ich, dass ich das richtig ausgesprochen habe.
Das ist richtig, ja.
Und was bedeutet das nochmal?
Der Tanz von Sherim. Mhm. Der Tanz von einer Frau oder eine Gruppe, die heißt Sherim.
Sie selbst, tanzen Sie auch?
Nein. Also ich koche gut, ich höre gerne zu. Ich erzähle gerne, aber Tanzen war nie meine Sache. Ich war immer schüchtern als Kind und habe die anderen neidvoll geguckt, wie sie so schwingen und fliegen über die Tanzfläche, aber ich konnte das nie.
Aber Sie können es gut beschreiben.
Ich kann es gut beschreiben, weil ich das recherchiere. Also wie ein Chemiker recherchiere ich denn diese Chemie, die beim Tanz, ob Tango ist oder sowas, wunderschöne Tänze. Also die kann man beobachten und zurückdrehen wieder in einem Video und gucken, wie diese schwungvollen Drehung passiert. Und das beschreibe ich gerne. Ja.
Und Sie haben es gerade angesprochen, wie ein Chemiker. Sie sind selbst Chemiker. Sie sind mit etwa 25 Jahren aus Damaskus geflohen nach Heidelberg. Warum sind Sie damals geflohen?
Ganz einfach ist das, ich wollte keinen Militärdienst leisten und ich hatte mein Diplom in der Chemie, Physik und Mathematik. Ich wollte eigentlich Lehrer werden und Schriftsteller, mehr wollte ich nicht im Leben. Meine Eltern sind wohlhabend, die bräuchten mich nicht. Also. Aber bei uns ist es so, wenn Sie das Studium beendet haben, müssen Sie 2,5 bis 3 Jahre Militärdienst machen. Und ich habe beschlossen, ich trage die Waffe für niemand auf der Welt. Und bei uns gibt es keine Militärdienstverweigerung, da gehen Sie ins Gefängnis 5 Jahre. Und danach müssen Sie den Dienst nochmal machen, damit da solide Masse hinter dem Diktator steht und keiner Zweifel anmeldet. Also bin ich geflüchtet. Der zweite Grund ist auch entscheidend. Ich begann schon dort zu schreiben, habe veröffentlicht und plötzlich kam die Zensur. Die Zensur war ganz höflich, nicht, dass Sie denken, der Zensor sitzt mit einem Peitsche in der Hand, wie manche so fantasievoll erzählen. Nein, es ist ein höflicher Mann, der hat in London studiert und der will die Texte gucken. Und dann schneidet er und streicht durch, was ihm nicht gefällt. Und am Ende erkennt man seine eigene Geschichte nicht mehr. Mhm. Und das hat mich gequält, weil ich geglaubt habe an meiner Kraft als Erzähler, habe ich doch geglaubt. Ich hatte so eine Lust empfunden beim Erzählen, mündlich erzählen. Ich habe die Sachen verinnerlicht, nicht auswendig gelernt, sondern verinnerlicht und bin aufgetreten und habe das erzählt. Im Grunde, weil ich keinen Sport betreibe. Ich habe eine sehr schwache Gesundheit als Kind. Und da wollte ich das ein oder andere Mädchen, schöne Mädchen im christlichen Viertel führen. Also erzählte ich mit meiner schönen Stimme und habe auch Erfolg gehabt.
Und das hat gewirkt, wirkt ja heute noch. Sie begeistern ja wirklich viele Turnhallen und Stadthallen und Bibliotheken in der ganzen Republik. Also schon als Kind oder als Jugendlicher haben Sie diese Kraft des Erzählens erkannt.
Habe ich erkannt und hatte Förderer auch. Ich muss sagen, ich bitte alle Lehrer, wenn sie das entdecken, bei ihren Schülerinnen und Schülern zu fördern. Das ist eine Gnade für mich gewesen, dass ein Arabischsprachlehrer gesagt hat, du bist der beste Erzähler, pflege das, lerne die Texte, guck, dass du wirklich die Poesie nicht verlierst. Wenn du nur noch plauderst, ist es dann verloren. man neigt als Jugendlicher so zu plaudern und Witze zu machen. Das kann man zu einem Kabarettisten werden oder zu einem, wie nennt man das, Comedian heute heißt das, also wenn man oberflächlich ist, nicht wahr? Aber nein, ich wollte die Poesie mitliefern. Und das war Arbeit. Das ist bis heute Arbeit. Obwohl ich 30 Jahre unterwegs in Deutschland bin, wundern sich die Leute, wenn ich ihnen sage, ich bereite jede Lesung als Unikat vor, damit ich nie wie ein Papagei erzähle. Das kommt dann beim Publikum nicht an. Die spüren das doch. Meine Zuhörerinnen und Zuhörer sind klug. Die spüren, dass ich kämpfe auf der Bühne mit dem Text und dass ich mit Lust erzähle, mit Leidenschaft erzähle. Und dann kommt das an.
Und das kommt aus Damaskus, aus diesem Erbe.
Richtig. Aus diesem mündlichen, gepflegten Erbe. Wir haben ja keine gute Malerei dafür. Durch die Wüste meine ich. Keine gute, nicht durch den Islam, wie man fälschlich behauptet. Sondern die Wüste erlaubt keine Malerei. Was wollen Sie malen? 80 Kilometer gelb und da kommt 90 Kilometer etwas dunkleres Gelb. Also das Auge ist rot. Dafür wird die Zunge tätig. Deshalb ist die mündliche Erzählkunst bei uns sehr weit entwickelt. Die Diktatur hat sie reduziert, hat sie unterdrückt, weil man immer Angst hat zu erzählen. Aber sie sitzt tief bei uns, diese Tendenz. Und wir haben traditionell viele solche Tausend, eine Nacht und ähnliche Geschichten. Und in dieser Tradition bin ich aufgewachsen, aber ich wollte nicht irgendwelche Prinzen, die dauernd in Ohnmacht fallen, wenn sie sich verlieben, sondern ich wollte von uns am Alltag, ganz simpel, ein Mensch geht arbeiten, verliebt sich, die Liebe ist verboten, was macht er? Das wollte ich, das sind meine Geschichten.
Sie sind vertrieben worden aus diesem Paradies. Mit etwa 25 Jahren sind Sie dann nach Heidelberg. Eine sehr bewegte Zeit. Sie sind ja quasi da in die Mitte der politischen Studentenbewegung oder der Nachzügler gekommen. Wie war das damals in Heidelberg?
Das war wirklich erleichternd, muss ich sagen. Obwohl die manche Auswüchse mir nicht gefallen haben und habe ich nicht daran teilgenommen. Aber es war insofern erleichternd, dass sie alle jugendlichen Studenten international sein wollten. Und übten das auch im Alltag. Ich muss sagen, ich habe mich sehr, sehr wohlgefühlt und bin zutiefst dankbar, dass man mir die Fremde sehr schnell abgenommen hat. Durch Freundlichkeit, durch Aufnahme in einem Studentenheim. Die haben gesagt, ja, du bist willkommen. Das habe ich damals gehört. Du bist willkommen. Ich habe gesagt, ich habe nicht so viel Geld. Das sagt, macht nichts. Das organisiert meine Arbeit, dass du arbeitest. Also, was will einer mehr? Ich meine, deshalb bin ich diesem Land dankbar und er hat mir eine Sprache geschenkt. Und mit dieser Sprache habe ich 28 Sprachen erreicht. Das sind meine Eindrücke von Heidelberg, nicht zu assimilieren, sondern zu integrieren.
Aber so leicht war es nicht. Sie mussten Ihr Studium auch verdienen, obwohl Sie eine wohlhabende Familie im Hintergrund hatten.
Ja, eben, aber wollte ich mit der Sippe nichts zu tun haben. Das ist ja die Grenze. Ich habe einmal, das wird vielleicht Ihnen und Ihren Zuhörerinnen und Zuhörern gefallen, ich sagte einmal, ich bin vor 15 Geheimdiensten und 39 Tanten und Onkel geflüchtet. Die sind ja direkter in der Kontrolle als der Geheimdienst. Den Geheimdienst sieht man nicht, aber die Tanten und Onkel sieht man jeden Tag. Nein, ich wollte nicht, weil mein Vater sehr streng war und sagte, nein, er genehmigt nicht, dass ich nach Deutschland fliehe. Ich soll da sitzen und meinen Militärdienst brav machen, wie alle meine Brüder. Haben gesagt, nee, ich mache das nicht. Und da bin ich quasi im Streit. Später war er sehr stolz auf mich und so weiter. Und wir haben uns sehr versöhnt. Aber in dem Augenblick habe ich meinen Kopf, meine Sturheit dem Vorrang gegeben, bin nach Deutschland mit 890 Euro D-Mark gekommen. Und da musste ich bald nach 3 Wochen arbeiten.
Und dann haben Sie begonnen, so etwas wie ja, typische Migrantenliteratur zu schreiben.
Richtig. Wir wollten damals, Anfang der 80er Jahre, eine Art Pionierarbeit, diese Minderheit Stimmen geben, literarische Stimmen, nicht nur sozialarbeitermäßig, was ja gut ist, aber literarische Stimmen. Und da haben wir diese Südwind, haben wir das genannt, gegründet und wir haben 13 Bände herausgegeben. Die Gruppe schlief ein, genau wie die Gruppe 47, die Gruppe 61. Sobald eine Gruppe historisch ihre Rolle erfüllt, ist sie überflüssig.
Und dann haben Sie aber Ihren eigentlichen eigenen Weg gefunden. Wie würden Sie den beschreiben?
Ich würde beschreiben, dass ich zu einer gewissen Zeit viele, viele Skripte mitgebracht habe. Also ich werde nie vergessen, als der Beamte fragte, was ist das in dem Koffer? Lauter Papier. Habe ich gesagt, das ist mein Schatz. Und er lächelte und sagte, das ist aber aus Papier. Habe ich gesagt, ja, Schätze können auch aus Papier sein. Heute würde ich gerne sehen, wo er als Rentner ist. Dann schicke ich ihm gerne die Romane. Also das ist wirklich ein Schatz, auch finanziell. Irgendwann mal habe ich gewagt, literarisches Deutsch zu lernen. Ich habe ja Deutsch ziemlich schnell gelernt und habe meinen Doktor auch gemacht. Aber das ist Alltag Deutsch und Wissenschaft Deutsch. Und daher habe ich gesagt, du lernst das nur, wenn du großartige Meister nachschreibst. Du schreibst auf Papier, wie sie, das geht dann schneller über die Hand ins Hirn, als wenn man nur mit den Augen liest. Also ich habe wirklich, Sie dürfen auch über mich lachen, das macht mir nichts aus, ich habe Heine abgeschrieben, ich habe Thomas Mann, die Buddenbrooks abgeschrieben von A bis Z. Satz für Satz, drei Hefte. Ich habe Tucholsky abgeschrieben, Erich Gessner, den ich sehr schätze, abgeschrieben und habe gemerkt, wie bauen Sie das, dass Spannung entsteht ohne Adjektive. Die Deutschen mögen keine Adjektive. Die Araber schätzen Adjektive.
Zumindest die Romanciers nicht.
Ja. Vor allem die Araber schätzen Adjektive über alle, über alles. Und deshalb habe ich das gelernt. Und von da habe ich gesagt, jetzt raus mit einer Handvoll Sterne, mit den Märchen, die Sie erwähnt haben, drei Märchenbücher, mit dem Erzähler der Nacht, bis Erzähler der Nacht hatte ich kaum Erfolg. Und dann kam der Welterfolg.
Mit einem einzigen Buch?
Mit einem einzigen Buch habe ich alle Schulden bezahlen können und mein Leben mehrere Jahre finanzieren. Und das hat mir erleichtert, etwas entspannter zu schreiben.
Und es ist ein Klassiker geblieben.
Das ist bis heute noch da. Ja.
Aber es folgten auch weitere Romane, Die dunkle Seite der Liebe, Das Geheimnis des Kalligraphen. Da haben wir nochmal auch diese Notwendigkeit des
Richtig.
Schreibens
ja.
mit der Hand. Die kurze
genau,
Verbindung.
Die Kalligrafie mit der Hand, ja.
Die Frau, die ihren Mann auf dem Flohmarkt verkaufte, Das Herz der Puppe, Meister Marius Geschichte. Ich könnte jetzt so viele Bände weitere nennen, die Sie geschrieben haben. Sophia ist aber nochmal was Neues geworden. In diesem Roman, in diesem Gespräch, das wir hier im Doppelkopf von HR2 Kultur führen, Rafik Shami, kommt immer wieder durch. Der Konflikt zwischen Christen und Moslems in der arabischen Welt, aber auch den anderen Minderheiten. Und Sie kommen nochmal aus einer ganz besonderen Familie, aus einer ganz besonderen Sippschaft, könnte man fast sagen, aus der gleichen wie Jesus Christus.
Also ich komme aus der aramäischen christlichen Minderheit. Wir wurden irgendwann mal an die katholischen Kirche angeschlossen, die andere Fraktion im Dorf, was ich sehr gut in der dunklen Seite der Liebe beschreibe, war orthodox, also griechisch-orthodox. Das heißt, es gibt eine Spaltung im Dorf zwischen zwei große Fraktionen. Die Muslime sind umgekehrt. Die Muslime sind in unserem Dorf eine Minderheit. Ja? Und deshalb haben sie immer die Streite mitgeschlichtet zwischen Katholiken und Orthodoxen. Es ist irres Bild, dass der Scheich bringt beide Sippenvorsteher und esst mit ihnen zu Mittag und danach ein Kaffee, dass sie miteinander reden. Die reden nicht. Dann wiederholt er das, bis sie miteinander reden. Das ist etwas in meiner Kindheit als Erinnerung. Und meine Eltern sprachen Aramäisch eigentlich, nicht Arabisch. Arabisch habe ich auf der Straße gelernt, habe ich in der Schule gelernt, mit Französisch, mit Englisch. Aber das war meine Minderheit, zu der ich in Malula, das heißt so das Dorf, das aramäische Dorf heißt Malula, das ist nicht weit, das sind 60 Kilometer von Damaskus, nördlich von Damaskus, aber tendiert Richtung Libanon. Also wir waren wirklich, bei uns zu Fuß 3 Stunden sind sie im Libanon schon. Die Franzosen haben die willkürlich die Grenze gezogen und die Engländer auch. Schauen sich Nordafrika an, mit dem Lineal haben sie gezogen. Und mein Vater war wegen der Liebe zu meiner Mutter geflüchtet. Wie Sie sehen, wir sind dauernd auf Flucht. Auch der Prophet Mohammed ist auf der Flucht gewesen. Und
die Zeitrechnung beginnt
eben,
damit.
Eben, das ist symbolisch, gewaltig symbolisch. Die Zeitrechnung der Araber fängt mit der Flucht des Propheten, nicht mit seiner Geburt, mit seiner Flucht. Und meine Eltern lebten in Damaskus und mein Vater wurde mit den Jahren dann wohlhabender Bäcker. Aber ich gehöre zu dieser Minderheit in Malula. Also ich bleibe ihr auch treu, sowieso.
Rafik Shami, ich möchte Sie fragen, wenn Sie jetzt im Augenblick als syrischer Christ an Ihre Verwandten, vielleicht auch an die bösen Tanten und die guten Onkels oder umgekehrt denken, noch dazu in Ihrem Dorf, also an diese aramäische Gemeinschaft, aber auch insgesamt an die
Syrien,
an die Syrer denken, was wünschen Sie ihnen?
Ich möchte auch die Flüchtlinge mit einbeziehen. Ich habe mit Freunden einen Verein zur Unterstützung der Kinder der Flüchtlinge. Die sind die wahren Verlierer eines jeden Krieges. Deshalb würde ich ihnen erstmal Frieden, dass sie die Angst verlieren, dass sie die Sicherheit bekommen, das Recht auf Freiheit auch erringen, das Recht auf Würde, wissen Sie. Manchmal sind manche Diskussionen so entwürdigend, in Syrien wie hier. In Frankreich wie in Russland, dass ich mir wünsche, hoffentlich hören das die Flüchtlinge nicht. dass sie sich das sparen, diese Beleidigungen, diese Unterstellungen, die werden die Deutschen aufmischen jetzt und die werden die Deutschen ausrauben. Also wenn ich darf, dann würde ich auch einen Gruß auf Arabisch für alle in der Heimat wie unter den Flüchtlingen. Kilsine und Tusalmin und inshallah dallu mahmiyin und tirja'u لبلادكم أو ضلوا بالأماكن اللي أنتوا بتحبوها بصحتكم وعافيتكم وكل سنة وانتم سالمين.
Könnten Sie das noch übersetzen?
Ich wünsche ein fröhliches Jahr und fröhliches Fest und ich hoffe für euch, dass ihr eines Tages zurückkehren könnt, aber auch wo immer ihr euch befindet, dass ihr in Gesundheit und in Frieden lebt und ich wünsche euch nochmal ein schönes Fest.
Sagt Rafik Shami im Doppelkopf von HR2 Kultur. Mein Name ist Ruthard Stäblein. Ich bin ganz bewegt. Ich habe Gänsehaut, muss ich zugeben. Ich danke Ihnen sehr, sehr herzlich, diesem sehr höflichen, diesem sehr gesprächigen, wunderbaren Erzähler Rafik Shami. Und wir hören zum Schluss, Rafik Shami, was hören wir?
Das ist eine Musik, die in einer CD heißt Passion von Peter Gabriel. Before Night Falls. Die Musik hatte er für den Film Die letzte Versuchung Jesu Christi von Martin Scorsese. Der Film wurde viel, viel kritisiert, aber die Musik ist himmlisch.